und eventuell die Strahlung irgendwie wahrscheinlich abmildern oder ganz zurückstrahlen oder was der Teufel. Also genau. Es sind solche Sachen wie, ja, dass man dann unter, die Schüler wurden ja dann so trainiert, Schülerinnen und Schüler, dass die unter den Tisch drunter gehen irgendwie oder weil sicherer wäre noch, glaube ich, der Türsturz, aber da passt natürlich nicht eine Schulklasse unter einen Türsturz von einem Klassenzimmer drunter so. Also diese ganzen Sachen, ja.
Aber auch das ist spannend, sich einfach mal anzuschauen und auch zu Hause nachzubasteln, weil ich glaube, vorher, also die Aluhutbewegung ist ja nicht von der Hand zu weisen, gerade für internetaffine Menschen. Und auch da war dann das Theater Erfurt vielleicht mit in der Vorreiterschaft.
Genau, die Aluhutbewegung, genau, ja. Nee, das hat ja heute einen ganz anderen Zungenschlag. Früher konnte man drüber lachen. Also mir bleibt, wenn ich Aluhut höre, oft das Lachen im Hals stecken eigentlich, ja.
Ja, voll verständlich.
Björn und Ulrich wühlten im Staub des Kulturquartiers und entdeckten dieses eine Fragment. Ein nächstes gibt es nächsten Dienstag. Das war Musik vom Herbert Pixner Projekt hier bei Radio Frei und damit willkommen in der zweiten Stunde der Sendung. Unterdessen an diesem heutigen Dienstag, entweder ist es bei euch kurz nach 10 oder kurz nach 19 Uhr, wenn ihr die Wiederholung hört. Ich habe es zu Beginn der Sendung versprochen, ich habe mich ausführlich mit Detlef unterhalten. Detlef ist der hier das Raumfahrtjournal bei Radio Frei macht und ungefähr alles weiß, oder fast alles, was sich im Weltraum und in der Weltraumforschung fort und das alles abspielt. Und mit ihm gesprochen habe ich aus einem Anlass, der sich vor wenigen Tagen zutrug, denn es sind neue Menschen auf die internationale Raumstation gekommen. Und das haben wir hier im Radio zufällig so ein bisschen mitgekriegt, weil Detlef den Start der Rakete angeschaut hat. Und es ergaben sich Fragen, Fragen, Fragen. Und ich wollte Antworten, Antworten, Antworten. Und die hat er mir dann auch gegeben. Und das Gespräch, das hören wir hier gleich nach einer nächsten Musik.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Vor ein paar Tagen, am 13. Februar, war ich hier im Radio, wie viele andere auch, und plötzlich versammelten wir uns alle, wie von magischer Hand bestimmt, vor einem Computer. Detlef, du saßest da und beobachtest den Start einer Rakete der NASA. Hallo erstmal.
Schönen guten Tag.
Wir waren irgendwie alle ganz fasziniert und ich persönlich wusste gar nicht, was passiert da eigentlich. Hinterher oder währenddessen habe ich dann erkannt, okay, da werden irgendwie gerade Menschen zur Raumstation in den Weltraum geschafft und wir fragten dich Dinge und du erzähltest, naja, und so kam dieses Gespräch jetzt hier zustande. Und genau. Meine erste Frage wäre, was ist denn eigentlich diese Raumstation? Warum ist die da und ist es die einzige in der Größe oder so oder gibt es mehrere?
Es gibt erstmal ganz kurz zwei Raumstationen, die die Erde umkreisen. Das sagen wir auch regelmäßig im Raumfahrtjournal. Etwas Eigenwerbung muss sein. Da wird nochmal ganz genau drauf eingegangen, was jeden Monat die Leute dort oben machen und was auch geplant ist in der Zukunft. Durch diesen Start am 13. Februar haben wir wieder die Stammmannschaft, dass nämlich 7 Menschen gleichzeitig auf der Station arbeiten. Und es ist eine internationale Raumstation, wo 16 Nationen daran arbeiten. An erster Stelle natürlich die USA und Russland und die Europäische Weltraumbehörde, die japanische JAXA und dann kommen noch die Kanadier hinzu, die Brasilianer, die sich alle mit einbringen und unwahrscheinlich viele wissenschaftliche Institutionen, die letzten Endes die Projekte vorgeben, die auf der Raumstation umgesetzt werden sollen. Mhm. Also die wissenschaftliche Leistung, ob das jetzt privatwirtschaftliche Einrichtungen sind, die Experimente bereitstellen, oder aber eben Universitäten und Forschungszentren. Und die alle bereiten die vor. Deshalb ist es nicht einfach nur, dass die Astronauten regelmäßig auf der Erde trainieren, damit sie fit sind, damit sie wissen, wie sie das ganze Gerät dort oben, das sind über 400 Tonnen.
Mhm,
und so groß wie ein Fußballfeld. Ja, okay. Das muss man mal vorstellen.
Ja.
Und das Ganze muss ja instand gehalten werden. Und die, wenn die wieder runterkommen, aber auch schon in der Vorbereitung, tingeln die praktisch durch viele Labore, Wissenschaftseinrichtungen und so weiter, Firmen, wo die entsprechenden Geräte ja, inspiziert werden, wo ihnen gesagt wird, das sollt ihr machen und so weiter, damit sie sich einarbeiten können. Und das Ganze wird dann versucht, in der Schwerelosigkeit umzusetzen. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Krebsmedikamente. Da gibt es immer wieder neue Ansätze. Und das wird zum Beispiel auch auf der Raumstation versucht umzusetzen, dass man also Medikamente entwickelt.
Hä, wieso? Was hat das für einen Vorteil, wenn man das dort...
Bitte?
Warum entwickelt man das dort?
Weil zum Beispiel ganz bestimmte Reaktionen, Verbindungen in der Schwerelosigkeit anders ablaufen als zum Beispiel hier auf der Erde. Und das trifft auch Materialforschung. Man muss sich nur mal vorstellen, das hat man auch schon gemacht. Das war zum Beispiel das erste, was ich in Erinnerung habe, was in der Industrie eingegangen ist, dass man kleine Kügelchen für Kugellager hergestellt hat, weil die sich in der Schwerelosigkeit relativ leicht durch die mangelnde Gravitation bildet ja ein Tröpfchen gleich eine ideale Kugel. Und das hat man dort eben ausprobiert, wie weit das dann umgesetzt worden ist. Das entzieht sich mir. Man hat das ja immer nur in dem Blick als Außenstehender, wo das gerade durchgeführt wird. Aber wie das dann weitergeht, dann verliert sich dann häufig die Spur.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Aufgabe von der Raumstation ist vorwiegend Forschung, oder? Was machen die da?
Überwiegend eben Forschung. Mhm. Und Forschung, ich hatte schon gesagt, Materialwissenschaften, biomedizinische Experimente. Aber es geht auch weiter. Wir haben ja Erdbeobachtung, die haben Kameras mit an Bord. Es werden auch neue Technologien ausprobiert. Wir haben ein Instrument an Bord, was relativ groß ist, von dem aber keiner spricht, das sogenannte AMS. Damit gilt es, praktisch Forschung in einem Bereich durchzuführen, was dunkle Materie angeht. Und das hat der normale Mensch gar nicht auf den Schirm. Mhm. Da muss auch nicht so sehr was von den Astronauten gemacht werden, sondern das wird von der Erde in der Regel überwacht. Wie überhaupt viele Einrichtungen auf der Erde auch bestimmte Objekte dort auf der Raumstation steuern. Das bedeutet also nicht, dass die Astronauten den ganzen Tag nur davor sitzen und gucken, wie läuft das eigentlich ab. Die richten es sehr häufig ein. Und von der Erde aus kann dann auch bestimmte Dinge selber gesteuert werden.
Das hätte ich mich nämlich auch gefragt. Die Astronauten sind ja der Beruf ist ja Astronaut, oder? Die sind ja keine Ingenieure oder...
Ja, die haben alle zumeist akademische Abschlüsse.
Noch andere außerhalb von Raumfahrt?
Ja.
Ach so, okay.
Und dann werden die systematisch vorbereitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Astronauten Matthias Maurer denke, der hat... Als er angefangen hat bei der Europäischen Weltraumbehörde, also erstmal musste er ausgesucht werden. Und das hat rund 10 Jahre gedauert, ehe er dann endlich ins All fliegen konnte. So lange werden die geschult und trainiert, bis sie dann eben das Gerät einigermaßen beherrschen. Europa hat ja selber ein Labor oben, das Columbus-Modul. Und das aus meiner Sicht ein bisschen bittere ist ja, dass wir keinen eigenen Zugang haben. Wir müssen also sehen, wie wir selber uns einkaufen, in der Regel bei den Amerikanern. Das war ja auch letzten Endes so, als...
Was heißt das, wir haben keinen eigenen Zugang?
Na, wir haben kein eigenes Raumschiff, mit dem wir zur Station fliegen können, damit wir das ganze Jahr über das Labor in Betrieb halten können. Das müssen also entweder andere Nationen mitmachen, die gerade oben sind. Und wenn ich sage wir, meine ich jetzt nicht Deutschland, sondern ich meine die Europäische Weltraumbehörde ESA. Und es wäre schön, wenn wir das hätten. Es wird schon seit Jahrzehnten immer wieder mal angekündigt, dass wir irgendwas machen, einen eigenen Zugang. Aber bisher ist immer alles im Sand verlaufen.
Wer hat denn da Zugang?
Ja, Russland und die USA.
Das sind die und zwei alle anderen müssen sich dann dort sagen, hier könnt ihr uns bitte mitnehmen oder so.
So ist es, weil die Raumschiffe haben. Und natürlich, weil du angesprochen hast, wie viele Raumstationen gibt es, das sind also zwei. China hat auch eine eigenständige Raumstation und die haben natürlich auch ihren eigenen Zugang zu dieser Raumstation. Bisher war es so, dass die Chinesen ausschließlich national gearbeitet haben. Gut, zweifellos, das sieht man ja auch, dass also Russland seine Hände auch mit im Spiel hat. Von dem Konstrukt her, wenn man die Raumstation sich anguckt, hat sie große Ähnlichkeit mit der Mir-Raumstation, was ja der Vorläufer gewesen ist. Aber man hat viele Dinge bedeutend besser gemacht. Ist ja logisch, eine Weiterentwicklung findet ja immer statt. Und ja, und dort arbeiten zurzeit eben drei Chinesen. Die haben aber mittlerweile Verträge, dass also auch ausländische Partner mit reinkommen. Der nächste, der auf der Raumstation eingeladen ist, ist, glaube ich, wohl ein Pakistaner. Und ja, es gab ja Bestrebungen, ich war selber bei Veranstaltungen dabei, wo also europäische Astronauten, die Chinesisch gelernt haben, schon sehr weit und nah dran waren. Die waren auch in China und Chinesen waren auch bei uns, um dort eben auch mitzufliegen und dort auch zu arbeiten. Aber das ist durch die ganze politische Situation, die man hat, ist das anscheinend im Moment erst mal wieder vom Tisch. Das heißt nicht, dass keine Gespräche und Austausche stattfinden, aber ich sehe im Moment noch nicht, dass ein Europäer auf der chinesischen Raumstation fliegen wird. Ja, und wie geht es weiter? Die Raumstation, die internationale Raumstation, die wird aller Wahrscheinlichkeit nach, so sind jedenfalls die Pläne im Moment, bis 2030 aktiv sein und dann wird sie höchstwahrscheinlich entsorgt.
Das habe ich auch gelesen und dachte, warum denn?
Ja, man muss jemanden sehen, 98 hat das angefangen. So ein Gerät kommt in den Bereich des Verschleißes. Und natürlich wird das regelmäßig gewartet. Wir haben aber zum Beispiel eine Sache auf der Raumstation, an dem, was ich eben erwähnt hatte, 1998 gestarteten russischen Modul, gibt es in einem bestimmten Bereich bei den Ankopplungsstützen oder in der Übergangssektion vom Ankopplungsstützen anscheinend eine Leckage, also da tritt Luft aus. Und die muss immer erneuert werden, ist zwar im niedrigen Bereich, aber es findet statt. Und das wird über kurz oder lang vielleicht auch an den anderen Stellen der Raumstation sein. Ich weiß jetzt nicht, man hat immer wieder versucht, dieses Leck zu finden. Und es gelang nicht mit verschiedenen Methoden, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Es gab eine Meldung, man hat es gefunden und es ist jetzt nicht mehr so. Und dann 5 Minuten später kommt dann wieder die Meldung, naja, es entweicht doch noch in einem bestimmten kleinen Maß Luft.
Und die soll ins Wasser fallen, wenn sie dann...
Großteile, ja, also das ist nicht so einfach. Das sind ja, wie gesagt, über 400 Tonnen. Und die kommen nicht einfach willkürlich.
Kann man das nicht nach und nach abbauen und irgendwie mit runterfliegen?
Das wäre sehr teuer. Das wäre sehr teuer. Also man hat sich dazu entschlossen, ein Antriebssystem zu entwickeln. Man hätte das sicherlich auch mit den russischen Progress-Transportern, da hätte man mehrere starten müssen, hätte dann Stück für Stück die Station tiefer abgesenkt, um die dann den letzten Impuls zu geben, dass sie in einem ganz bestimmten Gebiet, im Pazifik ist ja der Weltraum, Friedhof, sagt man ja, dass dort die Teile dann abstürzen können. Und es wird man SpaceX entwickelt, hat von der NASA den Auftrag bekommen, so ein Gerät zu entwickeln. Und das wird man dann sehen. Was ich eben bei der ganzen Sache ein bisschen merkwürdig finde, gleichzeitig gibt es eine ganze Reihe privater Anbieter, die selber Raumstationselemente entwickeln. Und zum Beispiel eine dieser Firmen, die wollen unbedingt an der Raumstation anlegen.
Jetzt noch?
Jetzt noch, okay. Und wollen dort erstmal an der vorderen Seite der Raumstation, also wo das Columbus und das japanische Modul, also das europäische und japanische Modul sind, wollen die diese Elemente andocken. Und ich vermute mal, was bei Privaten sehr häufig der Fall ist, wird sehr vollmundig immer was angekündigt und dann ist das Geld alle. Raumfahrt ist eben verdammt teuer. Und wenn ich privat höre, die meisten privaten Akteure leben ja letzten Endes doch vom staatlichen Geld, dass der Staat also letzten Endes das Geld rüberreicht und die dann das Produkt entwickeln, damit Privatwirtschaft zum Beispiel Forschung betreiben kann. Ob das jetzt eine gute Entwicklung ist, ich bin dafür nicht so begeistert, aber das ist meine ganz persönliche Ansicht.
Aber grundsätzlich, wenn das dann tatsächlich 2030 außer Betrieb genommen wird, wird dann eine neue Raumstation gebaut?
Ja, also oder die russische Seite hat ja aktuell gestern gerade erst angekündigt, 2028 wird also ein russisches Äquivalent gestartet, also auch eine Raumstation. Die wird kleiner ausfallen, die wird so ähnlich von der Optik aussehen wie die Mir-Station. Und dazu wird man also ein Kernmodul starten und dann wird von der internationalen Raumstation ein Modul, ein russisches Modul, was gerade erst dort angelegt hat vor 2 Jahren, wird dann dort abgekoppelt und wird dann zusammengeführt. Und dann kommen weitere Module hinzu. Die amerikanische Seite, ja, das sind eben die USA, die geben sich nicht zufrieden mit einer Raumstation. Die haben also angekündigt, die NASA, die diese privaten Leute unterstützt, dass hier mehrere Raumstationen in Arbeit sind, die teilweise recht groß ausfallen, zumindest auf dem Papier. Ich bin mal neugierig, wie weit es denn Realität wird.
Klingt aber nicht nach einer neuen internationalen Raumstation.
Klingt nicht nach einer neuen internationalen Raumstation, aber wenn ich mir die aktuellen Dinge angucke, was wir jetzt in Europa mit der ganzen Kriegshysterie von allen Seiten begleitet wird, hier haben wir ein Objekt, wo viele Nationen zusammenarbeiten. Ja. Und ich habe mich gewundert, sowas wird ja kaum bei uns publiziert, wenn also die russische Seite dort in den USA sehr freundschaftlich empfangen wird, wo man sich austauscht und auf der Gegenbesuch in Russland angekündigt ist und dass auch eben gesagt wird, wir tun freundschaftlich weiter Zusammenarbeit in verschiedenen Gebieten. Und ich finde das sehr traurig, dass also Europa da eine totale Blockade eingesetzt hat. Da findet nichts mehr statt. Es fängt damit an, dass man in Kourou, das war schon eine fertige Rakete auf der Rampe, da hat hier Russland eine Startrampe errichtet und sollten Soyuz-Raketen starten. Und von einem Tag auf den anderen wurde das alles dicht gemacht und selbst die Rakete, die musste dann verhandelt werden, dass die wieder an Russland ausgeliefert wird und so weiter. Und das, ich finde das eigentlich, man sollte doch diplomatisch dran arbeiten, dass man Lösungen findet. Wir haben nur diese eine Welt und die kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und dass es auch mal wie in jeder Familie mal Raufereien gibt und Probleme gibt, das muss überwunden werden. Und der Mensch hat nun mal eigentlich die Intelligenz, das auch in den Griff zu kriegen, wenn der Wille da ist. Wenn man von vornherein schon beschlossen hat, da geht jetzt gar nichts mehr und beißt sich in der eigenen Hand, dann ist das keine gute Entwicklung. Mhm.
Im zweiten Teil des Gesprächs kehren wir gleich wieder zurück auf das Leben in so einer Raumstation. Vorher machen wir aber eine musikalische Pause. Ich würde gerne nochmal zurückkommen direkt auf die Raumstation. Du hast schon von der Schwerelosigkeit gesprochen, die manchmal von Vorteil ist bei bestimmten Forschungsfragen. Aber die ist ja auch ganz hinderlich. Ich habe gerade so eine ganz komische Frage im Kopf. Wie schlafen die da eigentlich? Also was für Herausforderungen haben denn die Leute auf der Raumstation mit der Schwerelosigkeit?
Die Schwerelosigkeit ist natürlich mitunter sehr unangenehm. Und zwar im Anfangsbereich. Also viele Astronauten und natürlich die Frauen auch, sind ja auch nicht anders, denen ist es in den ersten Stunden und Tagen, also man sagt meistens so die ersten 48 Stunden, dass sie unter Gleichgewichtsstörungen leiden, also Übelkeit, Erbrechen, und das ist natürlich nicht besonders schön. In der Regel nach 48 Stunden ist das weg. Dann hat sich der Körper einigermaßen angepasst. Und dann fühlen sie sich auch wohl. Natürlich wird vor der Kamera dann in der Schwerelosigkeit Purzelbäume geschlagen und so weiter. Ja, das kann auch dann sehr angenehm sein. Und schlafen, die haben ihre Kabinen zum großen Teil mittlerweile, wo sie sich dann in so eine Art Schlafsäcke hineinkriechen und dann sind sie fixiert.
Aber Waage, was ist waagerecht?
Ja, also, ja, wir wissen,
es gibt ja gar kein waagerecht.
Nein, das nicht. Natürlich, aber längs sind sie in der Kabine drinnen.
Okay.
Und es gibt auch welche, die das große Glück haben, an der Seite ein kleines Fenster zu haben, wo sie dann sogar nach draußen schauen können. Also es gibt eine gewisse einen persönlichen Rückzugsort, dass man auch mal für sich ist. Wobei mittlerweile, weil die Raumstation so groß ist, das kann man ja auch in Fernsehaufnahmen sehen, kann es passieren, dass sie sich zig Stunden am Tag überhaupt nicht sehen, weil die 7 Leute sich verteilen über die Raumstation und jeder sein Forschungsprogramm oder seine Wartungsarbeiten abwickelt. Dann, wenn er Hilfe braucht, ruft er dann oder ist mit der Bodenstation verbunden, um die entsprechenden Aufgaben zu bewältigen. Mhm. Und deshalb, natürlich gibt es die Essenszeiten, wo sie zusammenkommen. Und man ist auch davon abgekommen, was früher mal zum Beispiel am Space Shuttle, die waren ja immer nur kurzfristig oben, und um die Zeit zu nutzen, die hatten ja ein kleines Labor mit, Space Lab zum Beispiel, was von Europäern gebaut worden ist. Und die haben in Schichten gearbeitet. Und das hat man bei der Raumstation nicht mehr gemacht, weil das durchaus stört. Also das soll dann Ruhe einziehen. Ein ganz anderes Problem auf der Raumstation, was mich persönlich sehr nerven würde, ist der Krach. Mhm. Man glaubt auf der einen Seite Schwerelosigkeit, klingt so wie Ruhe, aber in Wirklichkeit ist es relativ laut, weil die klimatischen Bedingungen müssen und die Temperaturen müssen aufrechterhalten werden. Und da sind natürlich Pumpen am Werk und Motoren, und das hat ständig ein Brummgeräusch. Ich vermute mal, dass es nach ein paar Tagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man das ausblenden kann. Aber wer das nicht kann, der hat natürlich ein Problem.
Und ist das bei Raumfahrtnahrung habe ich noch so ganz klischeehaft diese Tuben im Kopf. Ist das so? Essen die solche Sachen?
Ja, das hat auch große Entwicklungssprünge gemacht. Die haben natürlich auch nach wie vor Tuben und verschiedene Gerichte. Die haben aber einen Ofen mit. Und in dem Ofen werden auch dann warme Gerichte. Die rühren das nicht selber an, sondern das ist in Büchsen
so Asiettenform.
So. Und dann ziehen sie, machen es warm und löffeln das ganz normal, und wenn die Kamera dabei ist, werden dann eben irgendwelche Kunststückchen gemacht, wie die Speise durch den Raum fliegt und er sie mit dem Mund oder sie mit dem Mund einfängt. Ja, was ganz schön ist, wie man die Sprünge sehen kann. Auf der chinesischen Raumstation hat es vor ein paar Tagen sogar Geflügel gegeben. Man hat also, ich will jetzt nicht sagen, Goldbroiler gemacht, aber war ja ohne Knochen. Aber man hat gesehen, wie sie die aus dem Ofen rausgenommen haben, aus dem Herd, wie ein Rost, lagen die Scheiben drauf und haben die dann genüsslich gegessen. Wie sie auch kleine Kuchen backen und solche Sachen.
Aber wie geht das dann ohne Schwerkraft?
Ja, die werden fixiert auf einen kleinen, wie so ein kleiner Rost ist das. Zumindest hat man das so gesehen und kommt dann in, es ist auch wirklich nur ein kleiner Ofen. Also Simon kann man mit dem Ofen nicht ernähren, glaube ich. Oder man muss öfters Essen zubereiten. Aber auf die Art und Weise funktioniert das.
Wie lange sind die eigentlich dort oben? Und jetzt war es ja so, dass welche vorzeitig, also dass das ein vorzeitiger Abgang war aus gesundheitlichen Gründen. Weißt du da mehr?
Da weiß ich nicht mehr. Das ist eine Sache bei der NASA. Und die anderen werden das auch im Prinzip so halten, dass wenn ein Problem auftritt, ein medizinisches Problem zum Beispiel, dass man das nicht an die große Glocke hält, weil das eine sehr intime Geschichte ist.
Ja, das stimmt auch wieder.
Und natürlich wird hinter den Kulissen, in den Foren und so weiter, wird spekuliert, von den 3 Männern und eine Frau ging das dann so weit, dass man angenommen hat, dass unter Umständen die Frau eine Schwangerschaft nicht dort oben, sondern schon im Vorfeld bekommen hat. Ob da, für mich ist es ein Gerücht, es gibt jetzt keinerlei Bestätigung dafür.
Ja, und vor allem, warum dann auch die 3 Männer? Sind die auch schwanger? Nee, unwahrscheinlich.
Nee, das geht nicht. Also wenn, das ist eine Crew und man hat jetzt 2 Raumschiffe. Und wenn jetzt einer runter muss, müssen die anderen mit. Weil wenn jetzt ein Notfall ist und man würde diese eine Person mit dem Raumschiff zur Erde holen, was wird dann mit den 3, wenn jetzt ein Problem auftritt? Die könnten da nicht zur Erde zurückkehren. Die müssten oben bleiben, bis ein neues Raumschiff oben ist.
Ach so, die haben ihr Fahrzeug immer vor Ort.
Du musst immer ein Fahrzeug vor Ort sein.
Aber dann könnte doch jemand anderes hochfliegen und die abholen oder so.
Ja, dann müsste aber auch ein Raumschiff bereitstehen. Mhm. Und wenn ein anderer, das würde man unbemannt dann schicken, weil der eine würde ja auch wieder einen Platz wegnehmen. Mhm. 4 passen rein. Mhm. Ja, und das würde also zusätzliche Umstände mit sich bringen. Also was die Rettung angeht, es hat in der Geschichte der Raumfahrt schon ähnliche medizinische Vorkommnisse gegeben. In Russland oder Sowjetunion, muss man sagen, in mehr Stationen gab es 3 solche Sachen, wo Astronauten oder Flüge vorzeitig abgebrochen werden mussten, beziehungsweise Leute zur Erde vorzeitig zurückgeholt worden sind. Wurde letztlich bekannt, ich wusste das auch nicht, da gab es einen ukrainischen Raumfahrer, von dem es hieß bei der Mission, dass die 2, die an Bord waren, auf der Salutstation war das, dass die ein Problem miteinander hatten. Das, man muss sich ja vorstellen, das ist ja immer eine Stresssituation. Und da kann das dann, wenn irgendwas mit einmal besonders brisant wird, könnte es natürlich auch zu Kurzschlussreaktionen führen. Was da genau gewesen ist, da haben sie sich auch nicht geäußert. Wurde dann eben gesagt, dass es ein Problem gegeben hat, aber wir haben sie runtergeholt. Wir haben auch selber, ein deutscher Astronaut sollte mit einem Space Shuttle aussteigen, also eine EVA durchführen. Und alle haben sich angeguckt, er kommt ja gar nicht. Und dann wurde der Ausstieg verschoben und er ist dann einen anderen Tag ausgestiegen. Und da gab es auch von der NASA keinerlei Begründung. Man kann nur spekulieren, dass er eben auch in Übelkeit gelitten hat. Dann kann man nicht jemanden rausschicken. Das geht nicht. Wobei das auch alles, das sieht immer alles so einfach aus. Zum Beispiel gerade was die Ausstiege angeht. Da hat es schon mehrere größere Probleme gegeben, zum Beispiel beim französischen Astronaut.
Ich muss mal kurz erklären, was du jetzt mit Ausstieg meinst. Also jemand kommt mit einem anderen,
Ein Ausstieg ist damit gemeint, dass man die Raumstation verlässt und Außenbord arbeiten.
Also
so eine Art Fußgänger von draußen.
Ja. Ich gehe mal kurz eine Runde um den Block.
Ja, genau. Hm. Und dort entsprechende Geräte installiert oder Wartungsarbeiten draußen durchführt. Und da hat es eben mit einem Raumanzug mit einmal Probleme gegeben. Der kriegte Wassertröpfchen, die sich in seinen Helm breit gemacht haben. Nun kann man hier nicht die Hand einfach nehmen und die abtupfen, weil man in das Gesicht gar nicht kommt mit den Händen. Und wenn die Wassertröpfchen sich dann auf die Augen schlagen, kann man nichts mehr sehen.
Ja.
Wenn sie dann weiter vorrutschen, dann an den Nasenbereich, dann wird es problematisch mit der Luft. Und das war also eine sehr brisante Situation. Er konnte dann rechtzeitig von seinen amerikanischen Kollegen dann zurückgeführt werden in die Luftschleuse. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass sich Wasser angesammelt hatte in den Astronautenanzug, in den Helm wohlgemerkt. Mhm, ja. So simple Sachen können mit einmal doch durchaus gefährlich sein, an die man gar nicht denkt.
Gibt es denn eigentlich noch andere Anforderungen an den Körper, wenn man da oben, also die Schwerelosigkeit ist ja wahrscheinlich das größte, die größte Umstellung, die so ein Körper dann da aushalten muss, oder?
Ja, also das kommt darauf an, was man für Flüge durchführt. Wenn man also nur ein paar Tage im Weltall ist, dann wirkt sich das nicht so massiv aus. Dann haben wir eben vielleicht auch die 48 Stunden
Übelkeit.
Etwas Übelkeit, aber das trifft nicht auf jeden zu. Und das kann man, so viel wie ich weiß, bis zum heutigen Tage auch nicht vorher durch Tests und so weiter herauskriegen, wen es treffen wird. Okay. Man kann also so eine Art Schwarzenegger sein und dann geht es dann ganz übel. Und der drahtische Zarte oder die zarte Frau, die hat überhaupt keine Probleme. Mhm, ja. Also das ist schon eine interessante Geschichte, aber man forscht schon seit geraumer Zeit und man hat auch viele Erkenntnisse darüber gefunden. Was bei Langzeitflügen der Fall ist, ist natürlich, dass sich der ganze Körper umstellt. Leute, die sehr viele Falten im Gesicht haben, die sollen sich in den Weltraum schießen lassen, weil dort mit der Zeit da Wasser, die Verteilung des, der Körperflüssigkeit sich zum Kopf schiebt und deshalb sehen die alle ziemlich glatt aus. Mm. Die haben also ein etwas leicht angeschwollenes Gesicht und dadurch gehen natürlich auch die Falten etwas zurück. Und ja, das ist eben ist nicht störend. Aber wir haben dann auch die Probleme mit der Strahlung.
Und, was ist das für eine Strahlung? Das stimmt, das habe ich auch von gelesen.
Ja, wir haben einmal die Weltraumstrahlung, die also grundsätzlich im Weltraum ist, von aus dem Kosmos und natürlich von unserer Sonne. Und das ist natürlich ein Problem, maßvoll in der Erdumlaufbahn, weil die Raumschiffe und die Raumstationen sich noch unterhalb der Strahlungsgürtel bewegen, die uns hier abschirmen.
Okay.
Was anderes ist es, wenn wir dann in Kürze zum Beispiel zum Mond wieder fliegen werden, dann ist die Besetzung der Strahlendosis ziemlich massiv ausgesetzt und dann muss man also genau das Weltraumwetter überwachen, führen wir überhaupt in den Zeitraum den Start durch. Und muss das Raumschiff auch so konstruieren, dass es in der Lage ist, einen Großteil der Strahlung abzuschirmen. Da kann man also in die Richtung das Heck drehen und muss auch innen drinne die Aufbauten so konstruiert haben, dass also weitestgehend versucht wird, die Dosis zu minimieren, die den Körper abkriegen
kann. Was würde denn sonst passieren oder was macht denn die Strahlung?
Ja, dann wird man krank, strahlenkrank.
Okay, bis hin,
also Spätfolgen Krebs und das will ja nun keiner.
Ich hatte dich noch gefragt, wie lange die normalerweise eigentlich oben sind, so eine Crew.
Ja, also jetzt zum Beispiel die russische Crew, die mit Soyuz 28, MS 28 gestartet ist, die werden erst im Juli wieder runterkommen. Die werden also rund 8 Monate oben geblieben sein. Wir haben aber auch schon Astronauten gehabt, die ein ganzes Jahr auf der Raumstation waren. Und erst waren das ja vor allen Dingen durch die Mir-Station russische Raumfahrer. Und mittlerweile haben ja auch Amerikaner, die ja auch ungefähr ein ganzes Jahr oben auf der Raumstation waren. Und wenn man dann die Gesamtzeiten zusammenzieht, die fliegen ja dann mitunter auch 2 oder 3 Mal, dann kommen die durchaus schon auf fast 2 Jahre. Die ist im All. Also das würde schon bedeuten, dass sie eine Reise zum Mars fast hin und zurück, zumindest was die Flugzeit angeht, erledigt hätten.
So lange braucht das bis dahin?
Mit der derzeitigen Technik, die wir zur Verfügung haben, fliegt man, es kommt immer darauf an, wie das Startfenster ist, zwischen 6 und 8 Monaten hin. Und dann müssen wir auf dem Mars eine bestimmte Zeit warten, damit wieder das Startfenster günstig ist. Und dann brauchen wir wieder 6 bis 8 Monate zurück. Und es kann sein, dass wir dann auf dem Mars eine längere Zeit auch dort zubringen müssen. Da ist wenigstens ein kleines bisschen Schutz, nicht so viel, bedeutend weniger, denn der Mars hat auch keinen Strahlungsgürtel. Aber da gibt es Möglichkeiten, sich zu schützen. Man könnte also entsprechende Habitate unter der Erde legen, wo man also doch dann einigermaßen geschützt ist.
Es eröffnen sich immer weitere Fragefenster in meinem Kopf, aber ich kann dich heute gar nicht alles fragen. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal ein Fortsetzungsinterview führen. Heute ging es ja vorrangig um diese Raumstation und diese neuen Leute, die da hochgeflogen sind. Ist jetzt in deinem Kopf noch was, was unbedingt noch jetzt hier gesagt werden muss? Also komplett ist es niemals. Es gibt noch 1 Million Fragen, aber irgendwann müssen wir
ja Schluss machen. Ja, wir werden uns sicherlich wieder hören und sehen und dann können wir das gerne nochmal besprechen, denn ich nehme an, wenn die Reise zum Mond stattfindet, ergibt sich dann ganz das Neues,
ergeben sich ganz neue Fragen,
und was ich im Raumfahrtjournal nicht abhandeln kann, können wir dann hier sehr schön besprechen.
Wann ist das mit dem Mond geplant?
Wir machen jetzt im Moment gerade, sondern die NASA macht einen Test, wo die Trägerrakete durchgecheckt wird. Die hat ein paar Leckagen, weil Wasserstoff ist eine sehr problematische Geschichte. Und wenn das alles reibungslos funktioniert, dann könnte es sein zwischen 3. und 7. März. So sehen im Moment die Startvorbereitungen aus. Also ich tendiere eher zum 7. März, einen Tag vorm Frauentag. Und es fliegt ja auch eine Frau mit.
Gut, dann hören wir uns spätestens dann wieder für heute. Danke, Detlef.
Gerne.
Systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, send me up a drink. Joke's major turn. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Earth feels drifting on. Floating weightless, calling
no.
Da entschwindet die Space Lady. Und wer Lust bekommen hat auf mehr Informationen rund um Raumfahrtthemen, der schaltet doch die monatliche Sendung dazu ein. Das Raumfahrtjournal läuft jeden ersten Sonntag 19 Uhr bei uns im Programm. Und das ist jetzt am Wochenende, am 1. März, wieder der Fall. Gestaltet von Detlef, mit dem ich hier eben ausführlich gesprochen habe über das, was gerade auf der internationalen Raumstation passiert. Und ich habe jetzt hier mit Blick auf die letzten verbleibenden Minuten dieser Sendung doch noch zwei Veranstaltungshinweise für euch für heute. Wenn ihr die Sendung in der Wiederholung hört, ist es schon zu spät. Aber wenn ihr früh hört oder irgendwann zwischendurch, dann könntet ihr noch hingehen zu der öffentlichen Bürgerbeiratssitzung in Erfurt-Ilversgehofen. Dort wird im Rahmen der Zukunftswerkstatt sichere Geh- und Radwege im Erfurter Norden gemeinsam über eben Geh- und Radwege gesprochen in und um Ilversgehofen, wie sie sicherer, barrierefreier und alltagstauglicher gestaltet werden könnten. Diese öffentliche Sitzung findet heute am 24. Februar 17 Uhr im Café des CVJM rechts neben der Lutherkirche statt. Ganz anderes Thema, anderer Ort. In der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße gibt es heute in der Reihe Buch im Kubus eine Neuvorstellung. Und zwar das Buch Raus aus der Spur, Silly und die DDR. Geschrieben hat es Michael Rauhut. Silly galten in der DDR als eine Klasse für sich, sagt der Beschreibungstext. Ihre Songs hatten eine enorme Bildkraft, sie klangen international und fanden auch im Westen ihr Publikum. Dieses Buch zeichnet die außergewöhnliche Karriere der Band um Sängerin Tamara Danz anhand der 5 Amiga-Alben nach. Es erzählt die Emanzipationsgeschichte einer Rockgruppe, die sich Stück für Stück aus der kulturpolitischen Umklammerung befreite und mit jeder Platte zu neuen künstlerischen Horizonten aufbrach. Moderiert wird das Ganze heute Abend von Dr. Christian Werkmeister von der Stiftung Ettersberg und es ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Landeszentrale für politische Bildung. 18 Uhr in der Andreasstraße findet diese Veranstaltung statt. Und wir hören jetzt tatsächlich auch ein Lied von Silly. Wahrscheinlich eins der bekannteren, ich weiß es nicht, zumindest war es mir durchaus geläufig, Halloween in Ost-Berlin.
Spooken. Halloween in Ost-
Halloween in Ost-Berlin von Silly aus den ersten Jahren der 90er. Eine Band, die 78 in Ost-Berlin gegründet wurde und über deren Wandelung und Werdegang es heute Abend eine Buchvorstellung gibt, 18 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Und für mich heißt es jetzt, das Ende der Sendung einzuläuten, denn in wenigen Minuten ist es um 11 oder um 20 Uhr. Oder jede andere Zeit, wenn ihr das einfach selbstständig angeklickt habt zum Nachhören. Denn alle unsere Sendungen könnt ihr 7 Tage lang komplett nachhören. Auf unserer Homepage radiofrei.de findet ihr sie. Dort seht ihr auch, dass es am morgigen Mittwoch ein neues Unterdessen gibt. Uli wird für euch hier am Mikrofon stehen. Und neben den üblichen Mittwochsrubrik Switch vom Frosch zum Vogel wird sie was zu der kürzlich erschienenen Dunkelfeld-Studie über häusliche Gewalt machen. Und es gibt einen kleinen Rückblick auf die Mahnwache zu Hanau. Die Sendung war voll. Ich bin nicht mal dazu gekommen, über das Wetter zu reden, obwohl ich das so gerne mache. Ihr müsst euch leider selbst informieren. Der beste Weg, sage ich immer wieder, Fenster auf, Kopf raus. Wenn er hinterher nass ist, hat es geregnet. Okay, ich erspare euch weitere Schlauheiten aus meinem Kopf und verabschiede mich von euch. Bis in 2 Wochen, dann stehe ich wieder hier. Wenn ihr Lust habt, schaltet ein. Boo!